Herzlich willkommen zum Podcast des Schleswig-Holstein Lobby Festivals. Ich heiße Susanne Plass und darf heute Katja Baum begrüßen. Hallo Katja.
Hallo Susanne.
Katja, du bist Gewinnerin von The Taste 2024, aber nicht nur das machst du, sondern du bist Foodstylistin, du bist sehr stark auf Instagram, du bist Köchin, hast auch schon bei Sterneköchen gelernt. Und jetzt arbeitest du beim Schleswig-Holstein Gourmet Festival zusammen mit Helena Gouveia als Gastköchin. Was sagst du zu so einer Karriere?
Ja, es ist viel dabei, würde ich sagen. Aber ich finde das ehrlich gesagt total schön, dass das auch wieder zeigt, wie vielseitig der Kochberuf eigentlich ist. Also bin ja irgendwann losgelaufen als kleine Koch-Azubine und habe dann einfach meinen Weg bestritten in verschiedenen Sterneläden und auch Nicht-Sterneläden in San Francisco, in Deutschland. Ja, dann bin ich bei The Taste gelandet und seitdem ist alles irgendwie noch vielseitiger und das ist eigentlich ein schönes Privileg.
Das kann helfen, wenn man es bekannt wird übers Fernsehen. Ja. Aber wir gehen nochmal einen kleinen Schritt zurück. Wie würdest du deine Küche bezeichnen? Du hast ja sehr klare Linien, strukturiert, pure Produkte und für dich ist die Wirkung sehr wichtig.
Ich wurde schon mal gefragt, was eigentlich so meine Küche ist. Ich würde sagen, dass es Heimatküche ist. Und Heimat ist dann eben nicht nur Deutschland, sondern Italien, Türkei, Amerika meinetwegen. Ich mag halt einfach so herzige Gerichte, herzige Küche, die mit Herz und Bauch gekocht wird und nicht so sehr mit dem Kopf.
Deine Eltern sind beide in der Gastronomie. Du bist in Leipzig aufgewachsen. War der Kochberuf für dich gesetzt oder gab es andere Wünsche?
Wenn ich meine Eltern fragen würde, damals hätten sie sich was anderes gewünscht. Wurden wir auch beide, also meine Schwester und ich, erzogen, bitte nicht Köchinnen werden. Das ist alles doll anstrengend und kein Social Life und immer arbeiten. Ich habe das dann irgendwie auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und dann kam Jamie Oliver über meinen Bildschirm gehopst und ich war over the moon und dachte, jetzt muss ich Köchin werden. Und das habe ich denen dann eröffnet. Die Begeisterung hielt sich einigermaßen in Grenzen. Aber ich habe durchgezogen und habe das auch sehr erfolgreich alles abgeschlossen und bin dann einfach losgelaufen und habe keinen Tag bereut. Meine Eltern sind auch sehr glücklich damit.
Du sagtest einmal in einem NDR-Interview, Kochen ist für mich Selbstverwirklichung und Leidenschaft. Die Branche hat gerade große Nachwuchssorgen. Halte doch bitte mal ein kurzes Plädoyer, warum dieser Beruf so toll ist für junge Menschen.
Vor ein paar Jahren habe ich Leuten tatsächlich auch davon abgeraten, das zu machen, aufgrund meiner Erfahrungen. Meine Eltern hatten natürlich auch recht. Heute würde ich sagen, ich finde es ganz schön anmaßend, jemandem die Karriere irgendwie klein zu reden oder abzureden. Wenn jemand auf was Bock hat und wirklich auch mit Hingabe dabei ist, dann soll er das bitte unbedingt machen. Wie man bei mir sieht, kann man nicht nur in der Küche stehen, im Restaurant und kochen. Man kann als Foodstylistin arbeiten. Ich kann mich auf eine Messe stellen. Ich kann beim Schleswig-Holstein Gourmet Festival als Gastköchin eingeladen werden. Ich kann ein Private Dining hosten. Ich kann überall kochen. Überall, wo eine Küche steht oder eine kleine Gasflamme ist und ein Topf und ein Messer, kann ich arbeiten. Und das ist ein super schöner Beruf. Bitte mach das.
Deine Karriere hat dich auch in die Sterne-Gastronomie geführt und nach San Francisco ins Restaurant Queens. Wie bist du denn überhaupt an die Stage von Drei-Sterne-Koch Juan Amador gekommen?
Ich habe damals in Frankfurt gelebt und im Kempinski-Hotel gearbeitet als Jungköchin. Das war meine erste Stelle nach der Lehre. Wir sind dann natürlich ab und zu auch mal ein bisschen durch die Bars getingelt und ich saß eines Abends in Jimmy's Bar, legendär in Frankfurt. Dann kam ein Mann rein mit Gefolge und dieser Mann war Juan Amador und setzte sich quasi gegenüber von uns an die Bar. Und ich dachte so, oh, das ist doch Juan Amador, holy shit. Und dann habe ich ihm, total bescheuert, ich war super jung, ein Glas Champagner rübergeschickt, das er dankend abgelehnt hatte, weil er sich natürlich einen Gin Tonic reingescheppert hat. Und bevor ich gegangen bin, hat er mich dann noch abgehalten, hat gesagt, wer bist denn du? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin Köchin und mag ihre Küche total gern. Bin quasi ein Fan. Eigentlich würde ich auch gern für sie arbeiten. Und dann hat er mich zu einem Praktikum eingeladen. Das habe ich gemacht, habe dann aber doch nicht dort gearbeitet, weil ich fand, dass das so als zweite Stelle nach meiner Ausbildung einfach noch ein bisschen zu früh war. Also damals war ja diese ganze Molekularnummer on peak und ich fand meine Kenntnisse in meinen Basics noch nicht ausreichend, um schon experimentieren zu können und habe mir einfach nochmal eine kleine Schleife gegönnt mit ein paar anderen Läden. Und bin dann erst später, als er sein Restaurant in Mannheim eröffnet hat, dazugekommen.
Was für eine Position hast du bei ihm gemacht?
Ich habe bei Juan Amador als Patissiere gearbeitet, habe aber auch natürlich dann im Abendservice die anderen Posten mitgekocht, weil ich ja als Patissiere immer erst zum Schluss dran war. Also auch Vorspeisen, Hauptgänge mitgeschickt und so. Also ja, eigentlich so ziemlich alles.
Und wie hat dich dann dein Weg nach San Francisco geführt?
Also meine damalige Frau ist ja Küchenchefin bei Juan Amador gewesen und wir haben da zusammen gearbeitet. Er hat dann sein Restaurant in Langen bei Frankfurt geschlossen und ist quasi nach Mannheim in sein Zweitrestaurant umgezogen. Caro und ich waren halt damals irgendwie schon so, eigentlich wollen wir schon so unser eigenes Ding machen. Sie hat ja schon damals 8 Jahre, glaube ich, für ihn gearbeitet und hat jetzt nicht gesehen, dass es jetzt dann nochmal weitergeht an seiner Seite. Hat halt schon ihren eigenen Stil entwickelt und dann haben wir gesagt, komm, dann brechen wir jetzt hier ab und machen nochmal eine Auslandserfahrung. Und es war halt ganz klar Amerika.
Da wird ja ganz anders gekocht. Was hat dich denn da fasziniert und was hast du von dort aus für deinen heutigen Stil mitgenommen?
Ja, da wird wirklich sehr, sehr anders gekocht. Angefangen beim Produkt, wir haben alles auf dem Markt eingekauft. Beziehungsweise kamen auch die Bauern und auch die Züchter und so, die kamen alle zu uns ins Restaurant. Da ging immer die Küchentür auf und irgendjemand kam rein mit einem Lamm über der Schulter oder mit einer Kiste Steinpilze, die er irgendwo an der Küste gesammelt hat. Und dann haben wir das halt verarbeitet. Es hat alles anders geschmeckt. Wir haben auch nicht viel damit gemacht, weil das Produkt einfach perfekt war. Ich sage jetzt mal, in der deutschen Gourmet-Küche zu der Zeit war es schon eher so, dass man gelernt hat, wie püriere ich was und bringe es als andere Textur auf den Teller. Also Gels, irgendwelche Würfel, präzise geschnitten, Cremes. Das war da halt anders. Du hast das Produkt gehabt, es war perfekt, dann hast du es einfach gebraten, Salz, Pfeffer und das war's.
Warum bist du letztendlich Foodstylistin, Content-Creatorin auf Instagram und freie Profiköchin geworden?
Ich habe halt irgendwann mit Anfang, Mitte 30 festgestellt, ich arbeite und arbeite, es kommt irgendwie nicht so richtig was bei rum. Ich habe auch meine Zukunft nicht mehr so sehr jeden Abend am Herd gesehen, weil ich irgendwie so, falls auch nicht so ein inneres Gefühl hatte, dass eigentlich noch ein bisschen mehr drin ist. Gastro war zu der Zeit auch irgendwie gerade super schwierig, haben ganz viele Läden gerade zugemacht. Dann blieb Bezahlung aus. Es sind zu viele negative Sachen, die mich irgendwie auch belastet haben. Und ich habe einfach gekündigt und habe 3 Monate gar nichts gemacht und habe versucht herauszufinden, was es wohl sein könnte.
Dann bist du darauf gekommen, ich werde Foodstylistin und du bist ja in sehr vielen Zeitschriften mit deinen Produkten und du bist ja auch sehr kreativ. Das heißt, die Rezepte kommen auch teils von dir.
Ja, als ich nach Hamburg gezogen bin, weiß ich noch, bin ich mit der U3 am Gruner und Jahr Verlagsgebäude vorbeigefahren und da kam gerade dieser Essen- und Trinken-Banner so runtergerollt und dann dachte ich damals schon, ach komm, ja, die Essen und Trinken wird ja hier produziert. Und daran habe ich mich in meiner Auszeit erinnert und dachte, ich könnte ja Foodstylistin werden, weil die produzieren ja in Hamburg, ist ja total praktisch. Und dann habe ich mich einfach initiativ beworben, es war jetzt nichts ausgeschrieben oder so und irgendwie hat es zufällig gerade gepasst und ich habe die Stelle bekommen und war dann einfach plötzlich Foodstylistin für Essen und Trinken. Da habe ich halt gelernt, Rezepte zu entwickeln, worauf es dabei ankommt, dass es jetzt nicht nur, wie jetzt in der Gastro zum Beispiel darum geht, meine Handschrift rauszutun und dass es so sich um meine Sachen handelt, sondern es geht ja auch darum, dass der Lesende die Zeitschrift kaufen soll. Also es muss halt niederschwellig sein, es muss ansprechend aussehen, es müssen kleine Zutatenlisten sein. All diese Sachen waren halt plötzlich viel wichtiger als das, wo der Augenmerk in der Gastro gelegen hat. Ja, dann bin ich selbstständig weitergelaufen.
Du bist dann auch bei The Taste gelandet. Wann hast du dich beworben und war Helena Gouveia ein Vorbild für dich? Denn sie war ja schon davor bei The Taste im Gange.
Ich habe mich bei The Taste beworben, weil ich immer auch so den Wunsch hatte, mal was vor der Kamera zu machen. Weil ich schon auch so dieses Entertainer-Gen habe, würde ich mal behaupten. Also ich mag das einfach, Leute zu unterhalten und ich wollte es einfach ausprobieren. Also The Taste war eigentlich so ein Test für mich. Ja, an Helena habe ich natürlich gedacht, weil ich ja Helena schon 10 Jahre vorher, also genau 10 Jahre vorher kennengelernt habe in ihrem wunderschönen Restaurant. Fand sie damals super und jetzt sind wir befreundet inzwischen, was ein sehr großes Glück ist.
Welche kulinarischen Lektionen hast du denn aus der Show mitgenommen für dich?
Ja, die Show heißt The Taste und tatsächlich habe ich auch nochmal neu schmecken gelernt. Würde behaupten, dass ich das vorher auch schon ganz gut konnte. Aber was Alexander, mein Coach, ja auch ganz oft gesagt hat, wir haben 5 Sinne und wir müssen versuchen, so viele wie möglich davon auszuschalten, wenn wir schmecken wollen. Also ich habe dann am Ende dagestanden mit Augen zu und Ohren zu, um halt einfach noch mehr Fokus auf den Geschmack zu haben. In den Momenten stellst du halt fest, okay, da noch eine Prise Salz, dann ist es perfekt oder noch ein Spritzer Limette.
Du hast die Show letztendlich gewonnen. Dazu gab es 50.000 Euro, ein eigenes Kochbuch und eines deiner Gerichte durfte dann in den Handel. Was hat dir von diesen drei Sachen am meisten geholfen, deine Karriere weiterzuführen?
Das kann ich, glaube ich, gar nicht genau sagen. Ich würde eher sagen, dass das Netzwerk von The Taste, ich meine, es war die 13. Staffel, dieses Jahr wird die 15. Staffel gedreht, das ist schon relativ lang für eine Kochshow, das heißt, ne, pro Staffel 16 Teilnehmende. Ich glaube, dass das Netzwerk von The Taste viel mehr dabei hilft, was aufzubauen, sich zu vernetzen, Leute kennenzulernen, Kochabende zu organisieren. Das ist, glaube ich, viel wertvoller als, also ich will jetzt den Gewinn nicht absprechen, das war alles ganz toll, dass ich das gewonnen habe, aber es ist, glaube ich, so die insgesamt Erfahrung.
Welches Gericht von dir ist im Handel gelandet und gibt es das heute noch? Wird es viel verkauft?
Das Gericht von mir im Handel war Butter Chicken. Das war tatsächlich nicht das genaue Finalgericht, weil das Finalgericht war Lamm. Ich glaube, da gab es so ein bisschen Bedenken, ob die Leute Lamm essen wollen. Butter Chicken war, glaube ich, ein bisschen zugänglicher. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es das noch gibt. Ich würde sagen nein, weil es gibt ja inzwischen schon 9 Gewinner und es gibt ja immer nur das aktuelle Gewinnergericht, soweit ich das weiß. Ich weiß auch nicht, wie sich das verkauft hat, bin ich ehrlich.
Hast du denn mal daran gedacht, dir einen Marketingpartner aus der Höhle der Löwen zu holen?
Ich habe darüber noch nicht nachgedacht. Ich habe bestimmt Lust, irgendwann mal ein Produkt auf den Markt zu bringen. Also das ist schon auf meiner Bucketlist. Weiß ich nicht, ob das jetzt ja, die Aufmerksamkeit eines Löwen oder einer Löwin braucht. Deswegen würde ich sagen, nein.
Dein Signature-Löffel Carpaccio vom Rind mit Curry Panko wirst du auch bei deiner Premiere beim 39. Schleswig-Holstein Gourmet Festival in St. Peter-Ording präsentieren. Was ist so besonders an diesem Löffel?
Dieser Löffel ist meine Definition von Geschmack und dieser Löffel ist auch ein ganz starkes Band zwischen mir und Alexander, weil ich 12 Stück davon anrichten musste in dieser Folge, weil es 12 JurorInnen gab. Und Alexander immer noch mit einer Idee, ah, wir machen noch das. Und ich habe einfach nur die Zeit runterlaufen sehen und wir haben es trotzdem irgendwie hingekriegt. Der Löffel ist einfach eine einzige Umami-Bombe.
Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du mit Helena zusammen jetzt am Herd vom Strandgut-Ressort und beim Schleswig-Holstein Gourmet Festival auch kochst?
Ich habe mir eine Partnerin an meiner Seite gewünscht für dieses Festival, die ich gut leiden kann, weil wir müssen viel Zeit miteinander verbringen unter Stress. Das ist total wichtig, dass das auf jeden Fall matcht. Ich wollte jemanden, der wahnsinnig gut kochen kann, dessen Kochkunst mich sehr überzeugt. Das war Helena, da stand Helena drauf.
Nach welchen Kriterien habt ihr das Menü zusammengestellt?
Ja, mit der The Taste-Historie natürlich wollten wir auf jeden Fall einen Löffel machen. Ich glaube, da verbindet man uns halt am meisten und dann natürlich auch unsere Signature-Löffel, die uns halt weit nach vorne gebracht haben in der Show. Ansonsten sind es, glaube ich, unsere kulinarischen Wege, unsere kulinarischen Reisen. Ich meine, Helenas Menü ist natürlich portugiesisch geprägt. Meins ist die Heimatküche, es ist Pasta. Überall, wo ich koche, koche ich immer Pasta. Das war ganz klar, dass es auf jeden Fall Pasta geben wird. Und ansonsten sind es so meine Lieblingszutaten, auch viel The Taste related. Es wird also auch diesen Lammrücken geben, nochmal ein bisschen abgewandelt. Und darauf freue ich mich schon sehr.
Du bist sehr kreativ und denkst dir immer auch wieder neue Rezepte aus. Wie gehst du denn dabei vor, weil du ja diese Kreativität in deinen Sinnen jetzt gestärkt hast durch The Taste?
Es ist viel Erfahrung natürlich. Ich habe ja viel Kocherfahrung. Ich habe in verschiedenen Restaurants gearbeitet, von Stern bis Nicht-Stern, vegan, vegetarisch. Ich habe da irgendwie so ziemlich alles durch. Ich gehe gerne essen. Ich beschäftige mich ständig mit Essen und gucke natürlich auch viel auf Instagram. Lass mich inspirieren. Ich kopiere nicht. Ich koche nie irgendwas 1:1 nach. Das mache ich nicht. Ich versuche immer irgendwie mein Ding mit reinzubringen. Aber am allermeisten ist es, dass es mir einfach einfällt. Also ich wach morgens auf und denke, Kokoskümmel. Okay, das klingt total bescheuert, aber dann probiere ich irgendwas aus mit diesen 2 Geschmacksprofilen und es funktioniert. Und ich weiß nicht warum, es ist einfach so.
Du hattest eben schon erwähnt, du bist viel auf Social Media. Wie wichtig ist Social Media heute für das Kochen? Hat es was verändert bei den Techniken und bei den Nahrungsmitteln?
Ich versuche auf Social Media vor allem eine Niederschwelligkeit zu erreichen, weil ich glaube, Und ich hoffe, dass die Leute kochen möchten. Das ist mein Antrieb. Ich glaube, dass sie aber nicht mehr den ganzen Tag damit verbringen wollen. Die wollen mit relativ wenig Aufwand den maximalen Outcome haben. Und ich glaube, dass ich das gut kann. So, ich bin halt auch inspiriert von Jamie Oliver. Ich glaube, der hat das ja irgendwie auch erfunden, dass man halt mit kurzen Zutatenlisten einfach mal so einem kleinen Twist schon ein ganz neues Gericht zaubern kann. Und das ist meine Herangehensweise und das schätzen meine Follower total. Also ich hatte vor Weihnachten ein relativ erfolgreiches Reel über Rosenkohl. Ich hätte in 100 Jahren nicht gedacht, dass ich mit Rosenkohl viral gehen würde, aber ich habe unzählige Nachrichten bekommen, dass die Leute keinen Rosenkohl essen. Aber so wie ich den machen würde, so würden sie es mal ausprobieren. Das ist irgendwie so das Schönste, was mir eigentlich in meiner Arbeit passieren kann.
Und wie hast du den Rosenkohl gemacht?
Ich habe den gesalzen und mit Olivenöl so eingerieben und den einfach im Ofen gebacken. Relativ heiß, relativ kurz. Dann wird der crunchy und dann wird er auch nicht so matschig und auch nicht so bitter. Aber die Würze lag halt im Topping. Ich habe halt ein Topping aus Schalotten und verschiedenen Saaten. Aber das Topping war einfach geil, weil da halt der ganze Geschmack drin war. Und dann habe ich den Rosenkohl einfach in eine Schüssel, habe das Topping da drauf und dann kann man sich das einfach so reinfetzen.
Du bringst sicherlich auch deine Ideen dann zu Buche oder schreibst es nieder als Rezept oder fahren sie dir ein, du machst es einmal und dann ist es weg?
Also ich habe natürlich eine sehr umfangreiche Notiz-App auf meinem Handy, wo ich alles irgendwie reinballer, was mir so in den Kopf kommt und es ist relativ viel. An Ideen und Content mangelt es mir nicht, eher an der Zeit, das umzusetzen. Ich muss es natürlich dokumentieren, weil ich ja den Followern ein Rezept schreiben möchte. Zum Glück kann ich das jetzt auf meinem Kanal auf meine Weise tun. Also ich benutze dann meine Sprache und nicht so hochgestochen. Es ist alles ein bisschen entspannter, was den Leuten halt auch so das Gefühl gibt, ey, das kann ich auch. Und dann trauen sie sich, das nachzumachen. Ich will halt, dass die Leute kochen.
Jetzt darfst du auch nochmal deine Internetadresse geben, wo sie das auch nachkochen können.
Meine Adresse auf Instagram ist _katja.baum. Aber ich glaube, wenn man Katja Baum eingibt, dann findet man mich, glaube ich, ganz gut.
Herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
Ich danke dir. Ich
freue mich sehr, dass wir dich zusammen mit Helena beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival, das ist für uns auch neu, wir haben ja sonst immer Sterneköche, trendgebende Köche, dass wir euch präsentieren dürfen. 200 Gäste sind vor Ort, also es ist ausgebucht.